Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Leider Geil, dem Bonus-Episoden-Format von Leider Steil. Ja, wir haben jetzt in hoher Frequenz wirklich richtig, richtig gute Gäste am Start. Nicht, dass die ersten Gäste nicht gut gewesen wären, aber jetzt geht's Schlag auf Schlag. Nachdem Markus Grimm und Jochen Gebauer die letzten Gäste gewesen sind, begrüßen wir heute Peter Schneider. Peter Schneider ist Schauspieler und darf jetzt erstmal selber sagen, wer er ist und was er so macht, woher man ihn kennt. Peter, hallo und schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, hallo. Ich bin, wie du schon gesagt hast, heiße ich Peter Schneider und ich bin Schauspieler und manchmal auch Musiker und treibe mich in diesen Berufen seit mehr als 20 Jahren rum. Und ja, man könnte mich kennen aus dem Fernsehen, aus dem Kino. Also es gibt sehr, sehr viele Filme aus, kommt jetzt immer drauf an, wie alt die Menschen sind, die mich kennen wollen. Die Jüngeren kennen mich vielleicht aus Dark, die jungen Gebliebenen kennen mich vielleicht aus Berlin Calling oder die etwas Älteren aus Nackt unter Wölfen, der Neuverfilmung. Oder also es gibt sehr, sehr viele Filme, in denen ich mitgespielt habe. Ich bin nicht der Autor Peter Schneider. Und ich bin auch nicht der Dirigent Peter Schneider. Es gibt sehr viele Peter Schneiders. Ich bin der Schauspieler Peter Schneider. Da gibt es in Deutschland, glaube ich, bisher nur einen.
Und auch nur einen, der, wie du schon sagtest, in Dark mitgespielt hat. Ne? Da jetzt jüngst in Polizeiruf, ne? 1-1.
Genau, richtig? Genau. Ich bin mit Peter Kurz zusammen seit einem Jahr Kommissar sozusagen geworden im Polizeiruf Halle. Und da freue ich mich sehr drüber, weil das eine ganz tolle Kombination ist, sozusagen mit Peter Kurt, aber auch mit den beiden Autoren Clemens Meyer und Thomas Stuber. Und Thomas Stuber in der Regie, das ist eine ganz, ganz tolle Herzensangelegenheit. Und da freue ich mich sehr, dass wir da auch das Halle wieder einen Polizeihof hat, was ja in der Nähe von Leipzig ist. Und ich lebe ja, wie ihr alle wisst, in Leipzig.
Einer der bekanntesten Filme war Die Summe meiner einzelnen Teile, glaube ich, ne? Bei dem du mitgespielt hast, richtig?
Richtig, das ist der vorletzte Hans-Weingartner-Film. Das war ein sehr, sehr interessantes und intensives Projekt, wo es um einen psychisch Kranken geht, der entlassen wird aus der Klinik und versucht, sagen wir mal, diese Krankheit ja durch eine Art Selbstheilung durch zu bekämpfen oder mit der zu leben. Und das war ein ganz tolles Projekt, weil wir sehr lange daran geprobt haben, gedreht haben, nach Treatment auch nur gedreht. Also es ist sehr, sehr viel über Improvisation entstanden. Und der ist schon etwas älter, ne? Vor 10 Jahren kam der raus. Aber es ist ein ganz, also bin ich, ist nach wie vor eines der Projekte, auf die ich ganz, ganz doll stolz bin. Bin auf viele Projekte sehr stolz, aber auf den bin ich ganz doll sehr stolz.
Zu Recht, meines Erachtens nach. Natürlich haben wir auch noch unseren dritten hier im Bunde, den Wolfgang, der immer dabei ist und der einfach dazugehört und der auch die steile These des heutigen Tages mitgebracht hat. Wolfgang, ich grüße auch dich.
Hallo Dennis, hallo Peter. Ich kenne Sie, dich noch nicht. Wie sollen wir verfahren in dem Gespräch?
Ja, wir sagen du.
Also wir sagen du, alles klar.
Sie sind ja der Ältere, aber ich würde sagen, wir sagen du.
Ja, ist gut. Die steile These, ich bin ja selbst so ein bisschen als Künstlerexistenz unterwegs im Bereich Game Design, Games und sehe mich also durchaus auch immer wieder in dieser Rolle. Und meine steile These ist, dass Künstler, jetzt nicht so speziell nur Schauspieler, sondern Künstler, sind Insekten, die sich ein Exoskelett aus Kunstwerken zu legen, in der Hoffnung, irgendwann mal hineinzuwachsen als Mensch.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste erst mal googeln, was ein Exoskelett ist.
Da ging es dir wie mir.
Das wissen wir aus der Nerd-Culture, wir wissen das besser, weil wir kennen das alles ja aus den Filmen, wo es sowas gibt. Und, ja, genau. Ja, was wäre so dein erster Impuls zu diesem Satz? Ist das für dich wahr? Bist du mit deinen Rollen gewachsen? Suchst du dir Rollen aus, um mit denen zu wachsen als Mensch? Gibt es da überhaupt einen Zusammenhang?
Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt, weil ich sag mal in den Beruf, also wenn man jetzt die Schauspielerei nimmt, gegangen bin, weil ich irgendwie politisch sein wollte, mir aber das nicht zugetraut habe, in die Politik zu gehen oder in irgendeinen anderen gesellschaftlich relevanten Beruf, was weiß ich, als Jurist oder kann man ja auch sehr politisch sein, weil ich irgendwie da Angst hatte, dass ich innerhalb der Gesellschaft diesen Weg irgendwie auch selber sauber zu bleiben, moralisch nicht gehen kann. Und da ist die Kunst natürlich ein ganz großes Geschenk oder die Schauspielerei, weil man da natürlich Geschichten erzählen kann oder Bestandteil von Geschichten erzählen sein kann, die eben politisch sein können und dürfen und müssen und die gesellschaftlich vielleicht auch indirekt etwas bewirken. Und insofern bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich letztendlich gar nicht so aus Gründen einer Selbstverwirklichung das geworden bin, sondern eher aus solchen Gründen. Und natürlich ist die Selbstverwirklichung, die Selbstdarstellung, die Egozentrik, die der Beruf in irgendeiner Form mit sich bringt, die auch mal stärker ist, mal weniger stark, Bestandteil des Berufs. Aber es war sozusagen jetzt nie so, dass ich gesagt habe, ich kann nichts anderes oder so. Ich habe ganz lange überlegt, ob ich Psychologie studiere. Ich habe auch den Medizinertest damals gemacht, hätte Medizin studieren können. Ich habe überlegt, ob ich Physik studiere. Also ich hatte, sagen wir mal, da ein unheimlich breites Spektrum, was mir sehr, sehr hilft jetzt als Schauspieler natürlich, weil ich irgendwie immer in den verschiedenen Rollen mich natürlich in verschiedene Berufe oder Persönlichkeitsstrukturen reinbegeben kann und mich da ausbreiten kann und mich da auch anfüllen kann mit so Sachen. Aber ich habe mich das sozusagen nie wirklich getraut, da in eine andere Richtung zu gehen. Und hatte genug zu tun, mich zu trauen, Schauspieler zu werden. Ich wollte ja erst Musiker werden. Ich habe ja auch erst Musik studiert. Dann habe ich ganz lange überlegt, ob ich irgendwie Lehrer, Musiklehrer werde, so. Und auch das hat sehr lange gedauert, sich das überhaupt zu trauen, in diesen sehr schönen, aber auch sehr furchtbaren und anstrengenden Beruf irgendwie reinzugehen.
Aber jetzt mal unabhängig von deiner initialen Absicht, die du hattest, damit Schauspieler zu werden. Und ich weiß, wie das ist, manchmal rutscht man ja auch ein bisschen rein, einfach weil die Gelegenheit da ist, es zu werden. Man hat gar nicht die Absicht, aber dann ist die Gelegenheit da, man ergreift die Chance und auf einmal funktioniert das. Sowas bei mir mit den Games. Ist es nicht so, und ich stelle es bei mir fest, dass sich auf einmal halt Gelegenheiten ergeben, die sich in normalen Berufen eben nicht ergeben, wie beispielsweise bei dir, dass du diesen Mathematiker Blunt spielst und der eben aus der Psychiatrie entlassen wird und dadurch musst du dich damit beschäftigen. Was ist das für ein Mensch? Wie tickt der überhaupt? Und dadurch auch, ich habe eben ein Interview mit dir gesehen zu dem Film noch, wo du sagst, ja, ich habe jetzt eigentlich keine Angst mehr, diesen Menschen zu begegnen. Ich habe, weil ich sie verstehe, ich kann mich völlig angstfrei mit ihnen unterhalten, weil ich weiß, wie sie ticken oder besser weiß, wie sie ticken. Also dieses menschliche Wachstum, das man hat durch die Kunst, das würdest du jetzt nicht verleugnen, das ist da.
Nein, überhaupt nicht. Das ist ja ein ganz, ganz toller Nebeneffekt sozusagen, der da passiert und der auch bei ganz, ganz vielen anderen Figuren passiert und der einen auch wappnet, ja, für das Leben oder einen auch stärker macht. Also David Bowie hat mal erzählt, dass er ohne die Musik und ohne dass er sozusagen dieser Multikünstler geworden ist, sich wahrscheinlich auch wie sein Bruder umgebracht hätte. Der war auch sehr stark schizophren, glaube ich, der Bruder. Und die Mutter hatte auch psychisch ganz große Probleme und dass ihn eigentlich die Kunst gerettet hat, weil er dort bestimmte Sachen ausleben konnte und ausprobieren konnte als Mensch, die ihn letztendlich davor natürlich geschützt haben. Diesen furchtbaren Weg dann zu gehen oder gehen zu müssen, ja, in das Suizid. So, und das ist natürlich bei mir etwas ganz Tolles, dass man egal was ich spiele, ich beschäftige mich mit den Figuren, ich erfinde eine Biografie für die Figur, ich erfinde ein ganzes Vorleben für die Figur und dazu muss ich mich natürlich extrem dann mit dem, was die Figur erlebt hat und oder was auch in den Büchern dann steht, was wie die starten und wo die landen, extrem mit diesen Themen jeweils beschäftigen. Ne? Das war bei Nackt unter Wölfen auch, das ist ja übrigens etwas in Leid, was man nie nachvollziehen kann, ja. weil das so furchtbar ist, sozusagen. Das ist ein Film, für alle, die das nicht wissen, der in einem KZ spielt und wo die Häftlinge einen vierjährigen Jungen retten, indem sie ihn verstecken. Und trotzdem ist natürlich die Beschäftigung mit dieser Zeit oder auch, da habe ich mich mit einem Zeitzeugen getroffen, der mittlerweile schon gestorben ist. Also die macht natürlich was mit einem und die,
klar,
die gibt einem schon auch, sagen wir mal, einen Panzer gegen gewisse Anfälligkeiten, ja, was Geschichte betrifft, was Wiederholung von Geschichte betrifft, die eben in vielen Fällen auch nicht passieren darf, ja.
Wie sehr nimmt dich sowas mit? Hast du schon mal Therapie gebraucht nach einer Rolle?
Nee, Gott sei Dank nicht. Also ich habe
das gibt's auch. Das gibt's.
Ja, ne? ja, das gibt's, klar. Ja? Das gibt's und das ist auch gut, dass wenn man sich das holt, also wenn man da, sagen wir mal, nicht weiter weiß oder nicht das nicht vergessen kann oder das ist ganz, ganz wichtig, dass man dann so eine professionelle Hilfe in Anspruch nimmt. Bei mir ist das Gute, dass ich ein wirklich sehr, sehr stabiles soziales Umfeld habe, also zum einen, was meine Familie betrifft und zum anderen auch, was meine Freunde betrifft und Freundinnen. Ich habe, die sind alle, also fast alle nicht aus der Branche oder sind viele auch Handwerker oder also so haben geerdete Berufe und da bin ich dann ganz schnell wieder so auf dem Boden zurück, weil die ganz vieles auch gar nicht verstehen oder die sehen dann den Filmen, dann verstehen die vielleicht, was ich da mal erzählt habe, wie es mir gerade geht, wenn ich solche Dreharbeiten beendet habe. Aber und das schützt mich, glaube ich, sehr. Also auch, dass meine Frau sozusagen gar nicht in diesem Bereich arbeitet und dass wir so ein ganz bürgerliches Leben führen wollen oder das versuchen und dass ich dadurch so immer wieder so eine Base habe, wo ich ankommen kann und die mich auch, wenn das mal abfliegt oder man da Probleme bekommt, irgendwie auch wieder zurückholt.
Ja, das ist eine Erfahrung, die habe ich auch gemacht. Meine Frau ist Medizinredakteurin, also auch ganz woanders tätig und die Nachbarschaft sind alles völlig normale Leute, Lehrer und Handwerker und so. Das hilft sehr. Gerade dann, wenn ich mal wieder auf einen meiner Trips gehe mit einem der Spiele und die holen runter. Aber Dennis, hast du eigentlich auch eine Frage oder hörst du jetzt die ganze Zeit nur zu?
Nee, ich wollte ja gerade, immer wenn ich versuche zu atmen oder einatme, dann möchte ich eine Frage stellen, Wolfgang, denn du kommst mir meistens zuvor. Peter, wenn man sich mal jetzt so deinen Wikipedia-Beitrag durchliest, ne, also das ist ja eine unfassbar lange Auswahl auch an Theaterstücken. In Deutschland ist es ja ganz, ganz häufig so, ne? Schauspielerinnen und Schauspieler fangen ihre Karriere ja oft am Theater an. Wo würdest du sagen, ist der größte Unterschied mal vom offensichtlichsten abgesehen zwischen dem Theaterschauspiel und dem Schauspiel fürs Fernsehen oder fürs Kino? Und ist es immer zwingend hilfreich, wenn man Theatererfahrung hat? Weil oft hatte ich den Eindruck, dass Schauspieler, die sehr, sehr viel Theater gespielt haben, das auch irgendwie in ihrem Schauspiel mit ins Kino und ins fürs Fernsehen übernehmen. Und dann wirkt es oft für mich im wahrsten Sinne des Wortes theatralisch und nicht mehr so richtig gut gutierbar. Kennst du das verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Also es ist tatsächlich so, dass man am Theater letztendlich, ich sag mal so, für mich gab es eigentlich nie einen großen Unterschied zwischen dem Theaterspielen und dem Spiel beim Film, weil ich sozusagen so arbeite, dass ich die Dinge versuche, auf eine authentische Art und Weise erstmal zu verstehen und für mich reproduzierbar zu machen, gedanklich, ja, auch vom Text ausgehend und so. Und dann gucke, okay, wie verstärke ich das? Und da gibt es dann einen Riesenunterschied zwischen Theater und Film und Fernsehen. Ab dem Punkt dieser Verstärkung oder der Umsetzung, ja, also der Mittel, die man benutzt, wird es sehr, sehr verschieden, weil man einfach am Theater ganz, ganz andere Mittel braucht, die man auch oft ohne eine wirklich gute Ausbildung gar nicht so wirklich in sich hat, auch eine Technik, was Sprache betrifft und so. Und beim Film eben im Vergleich zum Theater, das wieder ganz andere Mittel sind. Aber die Basis ist für mich immer die gleiche eigentlich. Und ich habe ja sehr, sehr lange auch immer als Gast zwar, aber an sehr vielen Theatern parallel zu Dreharbeiten auch gespielt. Und ich habe das nie als ein Problem empfunden. Ich gehe einfach, also die Suche ist die gleiche, die Mittel sind andere. Und es gibt natürlich manchmal Kollegen oder Kolleginnen, was du beschreibst, dieses Overacting, ne, beim Film die das einfach nicht hinbekommen oder da noch keinen Weg gefunden haben. Gibt's übrigens auch am Theater. Also am Theater geht mir das auch so, wenn die Basis nicht stimmt, ja, dann kann, egal wie artifiziell vielleicht jemand technisch agiert, aber ich glaube dem das dann auch nicht, ne? Also das ist dann für mich am Theater auch kein Genuss, so jemanden zuzuschauen, weil ich möchte schon in die Geschichten reingezogen werden und möchte schon sozusagen überzeugt werden von dem, was da auf der Bühne passiert und berührt werden, ja, egal wie. Aber und das fällt halt beim Film dann noch viel, viel mehr auf als am Theater. Am Theater kann man sich dann so ein bisschen manchmal auch durchmogeln, wenn man irgendwie eine Stelle nicht bekommt oder nicht eine bestimmte Stelle nicht kriegt emotional, da hat man so seine Mittelchen, wie man da so durchkommt. Der Film und das Fernsehen, also die Kamera, die ist da wirklich gnadenlos. Dort sieht man alles.
Die Kamera vergibt sozusagen nichts. Wie läuft die Vorbereitung ab, wenn du jetzt abends am Theater spielst? Wirst du dich ja wahrscheinlich anders auf die Rolle vorbereiten und auf den Abend vorbereiten, als wenn du jetzt einen Drehtag hast. Wo gibt's da Gemeinsamkeiten und vor allen Dingen interessieren mich da die Unterschiede zwischen der Vorbereitung beim Theater und fürs Fernsehen oder fürs Kino?
Ich sag mal so, das Schöne am Theater ist, dass das fehlt mir auch die letzten Jahre, weil ich die letzten Jahre tatsächlich auch sehr wenig Theater mache, weil ich es einfach nicht mehr hinbekomme zeitlich und weil die Häuser sich auch sehr verändern müssen, dass das wieder attraktiver wird, auch da zu spielen. Aber am Theater ist das Schöne eigentlich, dass man diesen Probenprozess 6 Wochen so eigentlich gemeinsam geht. Ne? Das ist sozusagen eine Arbeit, wo geprobt wird, wo ausprobiert wird, wo man guckt von vorne bis hinten im Stück, wie beginnt die Figur, wo endet sie. Und das ist so eine Echtzeitarbeit und vor allem ist es eine Ensemblearbeit. Also dass man mit vielen Menschen da zusammen ist und zusammen arbeitet und probiert. Und da ist es eigentlich so, dass ich mich vorbereite für diese Probenzeit, natürlich lese, mich belese zu dem Thema, um was es da in dem Stück geht, zu der Figur, überlege, wie lege ich die Figur an und so und dann auch schon mit vorbereitetem Text und angelerntem Text auf jede Probe gehe. So und dann entsteht aber in diesen 6 Wochen, in diesem Probenprozess sozusagen das Ergebnis, was dann der Abend ist. Und wenn der Abend dann raus ist und läuft, und dann man so in diesem Repertoirebetrieb drin ist, ne, dass man das so 1-2 Mal im Monat vielleicht spielt, dann ist es immer so, dass ich eigentlich den Tag brauche, um so meine Energien zu bündeln, um so auf diesen 19.30 Uhr, auf diese 19.30 Uhr auch hinzusteuern. Dann mache ich vielleicht, also bei sehr großen Rollen und textintensiven Rollen und tragenden Rollen gehe ich auch den kompletten Text vorher nochmal durch, um irgendwie sicher zu sein. Manchmal brauche ich das nicht, weil ich mich sicher fühle. Manchmal brauche ich es. Manchmal wird es zu einem Ritual, wo ich mich dann unsicher fühle, wenn ich es nicht mache, so, obwohl ich es gar nicht mehr brauche. Und dann läuft man eigentlich auf diesen Punkt hin, dass der Vorhang aufgeht und dann marschiere ich da durch und dann lasse ich das auch laufen. Also dann ist sozusagen Loslassen angesagt und das Ding durchlaufen lassen.
Man ist ja auf der Bühne vom direkten Feedback abhängig, ne? Also es ist ja was ganz anderes als beim Film. Wie sehr kann ein dieses Feedback zu Höchstleistung, also dass es einen zu Höchstleistung anpeitschen kann, das kann ich mir vorstellen. Aber wie sehr kann einen das auch verunsichern, wenn man beispielsweise vielleicht nicht ganz, wie soll ich sagen, wenn man vielleicht keinen besonders guten Tag hat und dann auch noch mit einem anderen Feedback gerechnet hat und das aber eigentlich gar nicht kommt, sondern vielleicht ein Feedback, mit dem man jetzt gar nicht wirklich gerechnet hat.
Ich sag mal so.
Kann einen das sehr verunsichern für so einen Abend?
Ich sag mal so, für mich liegt der Reiz am Theater oder auch wenn ich Konzerte spiele oder bei der Musik, ja, darin, dass man eigentlich interagiert mit den Zuschauern. Und ich habe immer versucht, wenn mich Dinge verunsichert haben oder gerade in der Interaktion mit Zuschauern das einfach zu benutzen und damit umzugehen. Und daraus kann was ganz, ganz Tolles oder Interessantes entstehen. Also wo man sagt, da ist auch wirklich jede Vorstellung anders und die wächst und steht und fällt und fliegt weg mit den Zuschauern und Zuschauerinnen, die da gerade drinne sind. Und das kann jedes Mal anders sein. Und ich versuche das eigentlich immer als Chance zu begreifen und auch als Genuss zu nehmen, dass man das dann gerade wenn man Rollen spielt, meinetwegen, die jetzt nicht unbedingt Sympathieträger sind, ist es ja sehr interessant, wenn man spürt, man wird jetzt so gar nicht gemocht von den Zuschauern und Zuschauerinnen, wenn man versucht, sie auf die Seite zu ziehen. Daraus entsteht ja eine Spannung und ein Konflikt, auch für die Zuschauer, wenn die merken, oh Gott, das ist ein Massenmörder und eigentlich ist der voll sympathisch. Und da entsteht ja ganz viel, was man auch im Leben hat, ne? Dass man sagt, das ist ja eigentlich von dem, was der macht, da ist das ein totaler Arsch. Aber wenn ich mich mit ihm anfange zu unterhalten, ist der eigentlich nett. So, ne? Also das ist ja im Leben auch so.
Das Hannibal-Lecter-Phänomen irgendwie. Also
genau, ja. Genau.
Hast du festgestellt, dass du besser geworden bist? Am Anfang deiner Karriere hat dich vielleicht so eine Unsicherheit sehr aus der Bahn geworfen, du wurdest immer schlechter. Merkst du jetzt, dass du besser wirst, dass du damit umgehst, dass du vielleicht darauf wartest, dass so ein Moment kommt, um es den Leuten zu zeigen?
Gar nicht. Also ich kann mich nach wie vor überhaupt nicht gerne sehen. Also weder im Fernsehen noch im Kino noch am Theater irgendwie. Und also was sich vielleicht entwickelt hat, dass man so in der Vorbereitung für Rollen eine sagen wir mal, schnellere oder erfahrenere Herangehensweise hat oder dass man mit so einem Repertoire, was sich immer mehr erweitert, anders spielen kann, schneller zugreifen kann oder so. Aber das Gefühl, ob ich da jetzt besser geworden bin, vielleicht bin ich auch schlechter geworden dadurch, weil ich es, also das kann ich nicht einschätzen. Das muss ich immer so den Regieabteilungen oder auch den Zuschauern und Zuschauerinnen überlassen, weil ich da sehr, sehr darauf angewiesen bin, dass Leute auch mit mir arbeiten, ne? Und dass man irgendwie gemeinsam in so einem Prozess steht und in so einer Auseinandersetzung. Und dazu gehört natürlich auch die Auseinandersetzung mit den Zuschauern. So.
Also keine Routine, wo du sagst, alles klar, jetzt hätte eigentlich ein Lacher kommen müssen, kam keiner und jetzt zeige ich es ihnen. So am Ende sollen die sich kringeln in Hamlet oder in Macbeth, bei jedem Mord wird gelacht. Das ist interessant, weil, also ich stand so das erste Mal mit 15 Jahren mit meiner damaligen Band auf der Bühne und es lief total super. Wir waren total begeistert und dachten, das wird jetzt immer so. Und wir mussten zwei Zugaben geben und beim nächsten Konzert hat keiner geklatscht, nichts. Das war die absolute Ablehnung. Und es waren beides Mal, haben wir gemerkt, selbstverstärkende Prozesse. Also beim ersten Mal kam gut positives Feedback, wir wurden besser, lockerer, Leute fanden das gut und beim zweiten Mal war nicht am Anfang nicht das Feedback da, das wir haben wollten und wir wurden immer verkrampfter, immer schlechter, verspielten uns immer häufiger es war eine einzige Katastrophe und ich denke, ich habe danach noch ein paar Mal auf einer Bühne gestanden, meist als Musiker, aber auch ab und zu mal als Schauspieler, ich habe jetzt gerade Anführungszeichen gemacht, es ist eigentlich immer dasselbe und ich habe gemerkt, dass ich zu selten auf der Bühne stehe, um das besser zu machen. Das ist was anderes, wenn ich Vorträge halte als Lehrer für Game Design, da passiert mir das in der Regel nicht mehr, dass das, und da merke ich auch, wenn das Publikum ein bisschen reserviert ist, dass es das ist und ich weiß jetzt, wie ich das hinkriege. Also ich denke, ich bin da besser geworden an der Stelle. Ich kann diese Prozesse durchbrechen. Das ist interessant, also jemand, der so häufig auf der Bühne steht, zu hören, dass er da nicht besser geworden ist.
Ich sag mal, in der Musik würde mich das auch viel, viel mehr verunsichern als Schauspieler. Weil ich finde, in der Musik ist es ja so, dass man ein anderes innerhalb eines anderen Korsetts agiert, ne, als Musiker. Und also das, was du beschreibst, das kann ich total nachvollziehen. Das würde mir mit meiner Band genauso gehen. Das würde mir aber auch heute noch so gehen, dass das einfach kein schönes Konzerterlebnis mehr ist für einen selbst. Ich weiß noch, ja. Wir sind eine 12-Mann-Band und wir haben natürlich wahnsinnig wenig gespielt in der ganzen Corona-Zeit jetzt und hatten mal ein Konzert in einem großen Kino, ich weiß nicht, wo 800 Plätze waren, und das war dann zu den damaligen Corona-Regeln ich glaube mit 150 ausverkauft, also da durften gar nicht mehr rein, die saßen dann alle so vereinzelt im Saal, hatten eine Maske. Ich war mit meiner Klarinette, meinem Saxophon und Gesang eingekesselt in Plexiglas und meine Kollegen und Kolleginnen auch hatten alle so eine Plexiglaswand vorm Gesicht, damit eben da nichts. Und dann haben wir gespielt und es war so eine Katastrophe, weil zwischen uns waren auch Plexiglaswände. Ach, also weil wir keinen Kontakt zueinander bekommen, und wir sind eine eingespielte Band, ja, keinen Kontakt zueinander auf der Bühne bekommen haben, also konnten da nichts nehmen und davon zehren, weil das ist ja manchmal, reicht ja manchmal schon, ne? Und aber auch keinen Kontakt zu den Zuschauern. Und ich glaube, für die Zuschauer und Zuschauerinnen war das auch ganz furchtbar, ja. Weil wir gar nicht zueinander gekommen sind, weil wir so abgeschottet waren. Und wo ich hinterher auch gesagt habe, oder wo ich das mit Helge Schneider so verstehen konnte, wo der gesagt hat, ich kann so nicht mehr spielen gerade, dann muss ich jetzt warten.
Absolut.
Muss ich jetzt warten, bis das wieder anders geht. Und ja. Die haben dahinter hinterher auch gesagt, das ist jetzt ein totales Notprogramm, aber eigentlich tun wir uns keinen Gefallen irgendwie, weil wir waren hinterher so frustriert und deprimiert. Und wo ich das total verstehen kann, was du beschreibst, Wolfgang, dass man sozusagen irgendwann das nicht mehr hinbekommt. Also ja. da fehlt
wir
dann
waren am Ende, ja, wir waren am Ende froh, als es vorbei war, als wir von der Bühne durften. Und das ist das Schlimmste, was es gibt. Eigentlich solltest du am Ende eines Konzertes glücklich sein, dass es hinter dir hast, stolz sein. Und Leute sollten dir auf die Schulter klopfen und sagen, gut gemacht, nichts davon. Wir sind von der Bühne geschlichen.
Was war das nochmal? Funk, Jazz oder was war
damals
das?
Damals waren wir sogar noch in unserer Rockphase. Wir waren gerade dabei, so ein bisschen Soul mit reinzunehmen. Es war aber okay. Wir waren einfach nicht gut an dem Abend. Wir konnten es besser, das wussten wir auch. Und wir waren auch Teenager. Ja, und das waren talentierte Leute. Einer von denen ist Opernsänger geworden. Also das war jetzt nicht irgendwie, das waren nicht lauter Dilettanten, die dabei waren. Da war ich noch der mit Abstand Dilettanteste.
Ja, ich finde ja den Umgang mit Unsicherheit auf der Bühne total spannend. Also ich selbst war jetzt noch nicht in der Situation wie ihr, dass ich überhaupt auf einer Bühne stand. Ich hätte wirklich gerne Lesungen zu meinem Buch gegeben, aber die sind auch Corona-bedingt alle ausgefallen. Ich habe dann Online-Lesungen gemacht und das ist natürlich was ganz anderes. Du hast kein direktes Feedback und so. Da konnte ich mir ja noch nicht mal im Ansatz ein Bild davon machen, wie es ist, wirklich vor Publikum zu lesen. Aber ich habe heute, gerade erst vor 10 Minuten, bevor wir uns hier hingesetzt haben, um zu sprechen, ein Video geteilt bei Facebook, ganz jüngst von Metallica, James Hetfield, auf der Bühne, wie er, ich glaube in Sao Paulo war es, zum Publikum spricht, total verunsichert, dass er sich vor dem Konzert ganz schlecht gefühlt hat, weil er immer wieder in seinem Kopf diese Stimme hört mit, du bist zu alt. Du schaffst das nicht mehr, du bist kein Rockstar mehr, und das verunsichert ihn und man hat richtig gesehen, wie ihm das nahe geht, und er musste diesen Moment auf der Bühne kurz für sich in Anspruch nehmen und hat sich drücken lassen von seinem Bandkollegen, und ich fand das in einem Zeitalter, in dem wir leben, in dem Stärke nach außen hin so wichtig geworden ist, auch in Zeiten, wo man eigentlich gar nicht stark sein kann und wo man vielleicht auch gar nicht stark sein will, dass man sich dann einfach auch mal hinstellt vor 100.000 Leuten und einen Moment der vermeintlichen Schwäche ist das irgendwie so? Mal.
Ich möchte das jetzt ganz hart bezweifeln, dass wir in einer Zeit leben, wo das so wichtig ist. Das war, als Metallica jung war und Metallica der Inbegriff des maskulinen Hardcore-Rock war. Da war das so, und da hätten sie sich auch selbst so gesehen. Aber gerade bei, ich weiß jetzt nicht allzu viel von der Bandgeschichte, aber ich weiß, dass die in den 90ern teilweise geschlossen zum Psychiater gelaufen sind als Band und so ihre Band gerettet.
Ja klar, das Bandkonstrukt war schon immer vulnerabel.
Und, so, also das, und dass der sich heute traut, das auf einer Bühne zu machen, zeigt doch eigentlich, dass sich die Zeiten ändern, oder?
Ja, diese ändern sich, aber sie sind immer noch, also ich finde das trotzdem also, noch
bemerkenswert. Wir wollen jetzt nicht den Peter aus der Diskussion rausnehmen.
Nee. Nein. Ich denke da auch gerade drüber nach. Ich glaube, ich weiß, oder ich kann Dennis verstehen insofern, dass das schon Zeiten sind, wo man, also vielleicht nicht den harten Mann oder irgendwie, oder die harte Frau geben muss, aber in der es ganz, ganz schwierig ist zu sagen, wenn jemand fragt, wie geht's dir, zu sagen, mir geht's gerade nicht gut. Ich habe gerade echt Probleme irgendwie, ich komme nicht klar. Und also wenn ich so auf, ich mache das ja sehr, sehr wenig, aber wenn ich so auf dem roten Teppich bin und es gibt so ein paar Veranstaltungen, die ich sehr nett finde bei der Berlinale oder so, wo ich dann hingehe, merke ich immer, dass ich danach total fertig bin, weil diese ganze positive Energie, die da ausgestrahlt wird, so unfassbar einem selbst diese die Energien raussaugt, weil dann stellt sich keiner hin und sagt, mir geht's gerade nicht gut. Die kommen einfach nicht, denen es nicht gut geht, oder die kommen und sagen, mir geht's gut, ist alles super. Das ist natürlich, finde ich, in der heutigen Gesellschaft noch viel, viel präsenter, ja, also auch durch diese ganze Instagram, TikTok und Selbstdarstellungsgeschichte im Internet, oder auch in der Bösartigkeit auf Facebook, wo ich sage, das ist schon noch da. Wir leben nicht in einer Gesellschaft, die sagen wir mal da offen ist. Und ich finde das auch groß. Ich habe es auch gesehen, das Video. Ich finde das schon auch außergewöhnlich, sich da hinzustellen und zu sagen, ich habe gerade ein Problem. Könnt ihr mir helfen? Ich denke die ganze Zeit. Klar hätte der das vor 30 Jahren vielleicht nicht gemacht, aber da hätte er vielleicht auch die Gedanken nicht so gehabt.
Das denke ich auch. Vor allen Dingen, ich glaube, was dann können wir auch wieder aufs Schauspiel zurückbiegen. Aber was ich halt so interessant finde, sind zwei Dinge. Zum einen, was Wolfgang meinte, klar, die Band war schon immer, hat auch immer offen über ihre Probleme gesprochen, aber sowas wie Alkoholismus und so ist ja eher noch was im Rock'n'Roll eigentlich dazugehört und das Bild des harten Mannes irgendwo noch abrundet. Das schleift die Kanten ja nicht ab, sondern das sorgt ja im Grunde dafür, dass die Leute, die dort auf der Bühne stehen und ein Alkohol- oder Drogenproblem haben, im Grunde noch mehr als die harten Kerle angesehen werden, vor allen Dingen, wenn sie es dann irgendwann überwunden haben. Aber sich hinzustellen und zu sagen, hey Leute, ich stecke im Grunde genommen voller Selbstzweifel, finde ich im Jahr 2022 immer noch überraschend und wohltuend.
Wobei, ich würde jetzt das gar nicht so von der Schauspielerei trennen. Rockkonzert ist Schauspielerei. Immer schon.
Ja, klar, Logo. Ja?
Also auch die authentischen Rockbands gab ja immer wieder. Grunge war ja so eine Bewegung, wo die von diesem Hairspray-Metal weg hin sind zu einer authentischen Interpretation. Aber auch das war eine Interpretation, das war ein Schauspiel. Auch die gehen auf die Bühne und sind jemand ganz anders, als sie zu Hause sind, ganz klar. Insofern fand ich das interessant, weil ich ging eigentlich davon aus, dass jemand wie James Hetfield das komplett durchdrungen hat. Ja, ich gehe jetzt auf die Bühne, ich ziehe jetzt den James Hetfield an, den das Publikum kennt, und in 2 Stunden ziehe ich den wieder aus und stelle mich unter die Dusche und fahre nach Hause und nehm die Frau in den Arm. Und das scheint nicht so zu sein. Oder es ist so, aber er hat offensichtlich mit dieser Rolle Probleme, weil er sie vielleicht zu lange spielt, weil er sich selbst nicht mehr glaubt, keine Ahnung. Ist dir das schon mal passiert, dass du deine Rolle nicht mehr geglaubt hast?
Ich bin mir da gar nicht sicher. Ich muss noch mal ganz kurz zurückgehen, weil ich ja auch von Dave Grohl gerade das Buch gelesen habe. Da hatten wir auch und weil der Schlagzeuger ja jetzt verstorben ist und von den Foo Fighters und ich glaube nicht, dass Kurt Cobain irgendeine Rolle gespielt hat. Der ist eigentlich. Ja,
aber vielleicht hat er sich deshalb umgebracht. Vielleicht hat er sich deshalb umgebracht.
Ja, aber ich glaube schon, dass es viele in dem Bereich, also in dem Bereich gibt, so aus der Zeit, wo es nie um eine Rolle ging, eine Rolle zu spielen, sondern eher das zu sein, etwas aus sich herauszukehren, was man den Menschen mitteilen müssen. Übrigens auch bei Herbert Grönemeyer. Ich glaube auch nicht, dass Herbert Grönemeyer irgendeine Rolle spielt. Der möchte diese Geschichten erzählen und der will auf einer Bühne stehen Und dem ist das wichtig, das zu erzählen. So. Und das ist ein großer Unterschied zum Schauspiel. Mir ist es auch wichtig, das zu erzählen, aber ich benutze da ein anderes Mittel als mich. Und das ist, glaube ich, das Gefährliche an der Musik oder an einer Rockmusik oder Crunchmusik oder bei Musikern und Musikerinnen, dass die haben sozusagen zum einen ihr Instrument, das ist natürlich etwas, wo man eine Distanz zu haben kann, aber wenn sie Texte und Inhalte vermitteln, indem sie singen, hat das schon eine Authentizität, also außer in der Schlagermusik und so, da müssen wir nicht drüber reden, ne? Aber so jetzt, also ich glaube Dave Grohl oder so, da ist viel echt und wenig gespielt, also
Storyteller übrigens auch ein richtig gutes Buch, ne? Ja. Muss man einfach mal sagen.
Ich glaube, ich bin ein bisschen missverstanden worden und ich habe das auch. Ich weiß jetzt auch noch gar nicht, wie ich es formulieren möchte. Ich sage nicht, dass das, was die da erzählen, gelogen ist. Das sind schon deren Geschichten. Ja, ich glaube einem Eddie Vedder auf der Bühne jedes Wort und ich habe ihn 6 oder 7 Mal gesehen. Was ich ihm auch glaube, ist, dass er heute nicht mehr mit der Intensität da reingeht, mit dem absoluten, das bin ich und nehmt mich so, wie ich bin und das bin ich zu 100%, sondern dass er irgendwann Mitte der 90er Jahre eine Persona entwickelt hat, die mit ein bisschen mehr Humor dran gegangen ist, dass diese Persona es ihm erlaubt hat, einen Abstand zu sich als Rockstar zu gewinnen, der es ihm erlaubt hat, als einzigem aus von denen zu überleben. Man muss ja sehen, von den großen fünf ist er der Einzige, der noch lebt, von den großen Crunch-Sängern. Die anderen 4 sind tot und haben sich umgebracht eigentlich. Lane Staley, Kurt Cobain, Chris Cornell und dann der, na, wie gesagt, kam nicht aus Seattle, die Band. Fällt mir ein. Liefern wir in den Liner Notes nach.
Ich würde gleich gerne nochmal auf den roten Teppich zu sprechen kommen.
Machen wir. Jedenfalls denke ich, man muss irgendwann mal mit seiner Rolle als Frontsau einer Rockband klarkommen. Und deshalb hat mich das mit James Hetfield ein bisschen erstaunt. Und ich glaube, die gehen alle auf die Bühne und ja, sie meinen diese Texte. Und diese Texte kamen von Herzen, die Musik kam von Herzen, das ist alles authentisch. Aber wenn sie ins das Mikrofon gehen, werden sie trotzdem eine andere Person. Und ich glaube, mit dieser Person wollen sie dann, nachdem sie wieder geduscht haben, die wollen sie dann auch in den Koffer packen und dann wollen sie mit ihrer Familie, die sie ja dann im Mais haben, schon anders umgehen.
Also ich kann ja, also nun ist es ja so, dass ich, sagen wir mal, dass mein eigentlicher Job ist ja nicht Podcaster, sondern ich arbeite ja für eine nicht gerade unerfolgreiche Rockband. Und da find ich schon, dass man sagen kann, dass alle 4 Charaktere, die dort in dieser Band spielen, auch außerhalb der Bühne schon ziemlich, also nicht genau so sind wie auf der Bühne, aber ich kann da keine große Trennung erkennen.
Aber das ist das Entscheidende. Wenn ich vor einen Hörsaal gehe mit 30 Leuten oder manchmal auch vor einer Crowd auf einer Konferenz von 150, 200 Leuten, um meinen Vortrag zu halten, in dem Augenblick bin ich eine andere Subperson als die ich sonst bin.
Ja, klar, natürlich. Also, ich glaube, so eine gewisse Trennung ist auch normal, eine gewisse Distanz einfach auch.
Also ich weiß, dass mir das gut tut. Ich weiß, dass mir das gut tut, weil ich dann mehr rausgehen kann und auch da mit Reaktionen, die ich so nicht erwarte, besser umgehen kann, als ich das.
Das ist ja was, man ist ja, egal auch wir, ne, wie wir hier jetzt sind und uns sehen können, verhalten uns natürlich anders, weil wir jetzt hier nicht alleine sind, sondern zu dritt. Ne? Und das genauso ist das, wenn du deine Vorträge hältst, hast du dein Publikum und verhältst dich in dieser Öffentlichkeit natürlich anders als zu Hause. Also da gebe ich dir natürlich recht.
Ja, ja.
Und das geht natürlich großen Bands oder auch kleinen Bands natürlich auch so, dass man da etwas darstellt, oder ist in dem Moment, weil man in so einer Öffentlichkeit ist. Aber ich glaube halt nicht, oder ich glaube, da gibt es schon einen großen Unterschied zur Schauspielerei.
Ja, definitiv.
Das war auch immer das, was ich an der Musik so geliebt habe oder bis heute liebe oder wo ich mal so überlegt habe, als ich mal das Boot wieder gesehen habe, den alten Film, ne, wo Herbert Grönemeyer ja eine großartige Figur spielt und wirklich eine Hauptrolle und das, und wo ich gedacht habe, ey, der hätte wirklich beides werden können. Der hätte eine Riesenkarriere als Schauspieler gemacht.
Den kannte man ja damals vorwiegend als Schauspieler und gar nicht so sehr als Musiker.
Genau. Ja. Und wo ich sage, wenn ich den dann so sehe und hatte ich auch mal einen Podcast mit ihm gehört, der hat da ganz bewusst sich für die Musik entschieden, weil das natürlich eine andere Art von Befriedigung auf einer Bühne zu stehen ist, als Schauspieler. So.
Ja, als Schauspieler stellst du
so jemanden
jemand anderen da. Jemand, der naja, gar nicht
die Form des künstlerischen Ausdrucks ist wahrscheinlich eine viel intimere, ne, beim Texten und beim Musizieren und als beim Schauspiel.
Du hast sozusagen bei der Musik wirklich noch, also neben der inhaltlichen Ebene, sage ich mal, eine Ebene der Sensitivität und der Emotion durch die Musik, die man als Schauspieler ganz, ganz schwer sich überhaupt erarbeiten kann oder finden kann oder auch auslösen kann, weil das eben subtile Vorgänge sind. Der Mensch oder die menschlichen Sinne reagieren halt subtil auf Musik, ja, oder auf einer subtilen Ebene auf Musik. Und das ist was ich an Musik machen oder weshalb ich das immer noch sehr, sehr liebe, obwohl ich sehr, sehr wenig mache, so die letzten Jahre. Aber wo ich sage, das ist nochmal wirklich was ganz, ganz anderes, Menschen eine Freude mit Musik zu machen.
Ich glaube, das ist mein Problem mit bestimmten Formen der Musik, vor allem der Popmusik, wo ich eben genau weiß, da stehen ja Schauspieler und keine Musiker.
Genau. Ja, absolut. Also auch die Schlagermusik oder das ist ja eine Industrie, also ja. Und auch die, also viele, nicht alle Sachen, aber vieles auch der neueren Formen von Musik im Radio und so, das ist Industrie und gibt's aber beim Film und Fernsehen auch, ne, muss man auch sagen, da gibt's auch viel Industrialisierung von Kunst und so.
Wo wir da beim Thema sind, damit kann man jetzt hier schon den Bogen zurückschlagen zum Anfang, als du sagtest, du bist eigentlich als politischer Mensch Schauspieler geworden. Das Politische war dir wichtig. Du hattest irgendwie die Hoffnung, dass du politisch wirksam werden kannst als Schauspieler, als Künstler. Inwieweit ist das wahr geworden?
Naja, politisch wirksam meint ja auch gesellschaftlich wirksam. Ne? Also naja, für klar. Mich ist ja jede Form von...
Nein, ich meine jetzt nicht parteipolitisch oder was
weiß ich. Ja, genau. Schon klar. Ach, ich finde schon, ich versuche die Sachen, die ich mache, schon auszuwählen nach so bestimmten Kriterien, wo ich denke, dass da muss schon irgendwie eine Vision für eine Message dahinter stehen und ich leiste dann als Figur, also wenn es eine kleinere Rolle ist, natürlich einen kleinen Anteil oder wenn es eine größere Rolle ist, einen großen Anteil. Ich finde auch, die Summe meiner einzelnen Teile ist ein hochpolitischer Film, weil es ja da auch um Stigmatisierung von solchen Menschen geht und auch um Umgang, auch um Heilung und um ein Gesundheitssystem, wie dies mit solchen Menschen umgegangen wird. Das ist ein hochpolitischer Film, obwohl es natürlich auch ein sehr, sehr emotionales Thema ist und auch ein sehr trauriger Film irgendwie ist. Oder Nackt unter Wölfen oder also ich versuche das schon sehr, sehr weiter zu verfolgen, dass ich irgendwie da so einen kleinen Beitrag leisten kann. Und ein Freund von mir beim Schauspielstudium hat mal gesagt, und wenn sich dann nur einer im Zuschauersaal verliebt und dann ein kleiner Einstein rauskommt, der die Welt rettet.
Inwieweit anschließend daran. Also meine eigene Erfahrung als Künstler ist es, ich arbeite viel lieber in kleinen Spieleproduktionen, wo nicht so viel Geld drin steckt, weil da der Einfluss des Geldes eben auch geringer ist. Wirtschaftliche Interessen klar da sind, aber nicht so mächtig sind und auch nicht so im Vordergrund stehen wie bei einer Produktion. Große Spieleproduktionen kosten heute genauso viel wie ein Blockbuster-Film. Und in dem Augenblick kann ich als Designer meine politische Wirksamkeit letzten Endes auf null einnorden, weil das wollen die gar nicht groß. Die wollen obendrauf stehen haben auf der Packung, ja, hier, was weiß ich nicht, wir haben eine weibliche Heldin und das Ganze spielt noch im Dritten Reich, aber letzten Endes sind das alles nur Hintergründe, Kulissen, die nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun haben, meist. Nicht immer, aber meist. Inwieweit merkst du den Kunstbetrieb, also die Adorno sprach immer vom Kunstbetrieb. Inwieweit merkst du das im Einfluss auf deine Arbeit? Durchaus im Unterschied, Theaterstück auf der Bühne, kleiner Film, was weiß ich nicht, vielleicht sogar eine kleine Fernsehproduktion, die da von vornherein ein bisschen freier ist, weil die das Geld nicht wieder reinspielen muss unbedingt. Und daneben eine Kinoproduktion, die darauf ausgelegt ist, nicht nur das Geld wieder reinzuholen, sondern zu verdienen. Spürst du da unterschiedlichen Druck, unterschiedliche Einflüsse?
Naja, ich sag mal so, ich spüre das insofern, dass ich merke, bei bestimmten Drehbüchern, die mir zugeschickt werden, dass ich die mal lese oder so, dass ich immer, wenn etwas sehr, sehr Tolles, Interessantes entstanden ist, was sicher oft auch aus einer Vision heraus entstanden ist und aus einer Motivation, dass Menschen gedacht haben, ich will das jetzt unbedingt so machen. Also Breaking Bad bei Netflix ist zum Beispiel so ein Ding gewesen, ne, wo man sagt, das hätte sich nie einer getraut. Und die haben ja, ich weiß nicht, 10 Jahre, ja. 15 Jahre, 20 Jahre, wie lange die versucht haben, diese Story unterzukriegen, ne, und auch diese Dramaturgie, die das hat. Und dann gibt's sozusagen, merke ich, so eine Form von Industrialisierung von Kunst, dass man eben bestimmte Muster, die funktioniert haben, an Dramaturgie, also jetzt im Bereich Serie oder so, übernimmt, internationalisiert auch noch, und wo ich merke, irgendwie finde ich das jetzt nicht mehr ganz so toll. So, also, oder wo ich merke, ist, die Qualität der Bücher lässt auch nach. Es geht jetzt wirklich darum, so viel nachzuschießen, wie es geht. Da ist ja Netflix, glaube ich, auch gerade in ein bisschen so einer Krise, weil die Abonnenten gerade zurückgehen.
Überlegen ja, glaube ich, sogar Werbung irgendwie jetzt mit reinzunehmen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, und da bin ich mal gespannt, wo das jetzt hinführt, weil das natürlich ein sehr, sehr kapitalistischer Markt ist, ne? Die müssen halt ihr Geld verdienen, die müssen ihre Aktionäre irgendwie befriedigen und natürlich sind über dieses viele Geld, was die auch investiert haben, sehr, sehr tolle Sachen entstanden, aber ich bin mal gespannt, wie die Entwicklung jetzt weitergeht. Das hat jetzt ein paar Jahre so funktioniert und wie gesagt, sind sehr, sehr tolle Sachen rausgekommen und dann, sage ich mal, gibt's ja den öffentlich-rechtlichen Bereich, ja, also wo ich sage, die haben eigentlich den Freifahrtschein für alles Visionäre und Kunst und Inhalt und die müssten ja eigentlich gar nicht danach gucken, wie sehr sich etwas verkaufen lässt, weil die einfach von uns allen bezahlt werden. Und da finde ich, muss wirklich sehr, sehr, also da hoffe ich irgendwie, dass es eine Entwicklung gibt, weil, oder die Entwicklung einfach auch mal wieder in eine Richtung geht, die progressiver ist, weil ich es unheimlich wichtig finde, dass es die Möglichkeit gibt, dass Kunst wirtschaftlich unabhängig agieren kann, sei es Fernsehen, sei es Theater, sei es, ne, also so, sei es auch Journalismus, ne, das gehört jetzt den Öffentlich-Rechtlichen dazu. Und da hoffe ich einfach, dass ganz, ganz viel Neues und Tolles passiert und natürlich ist, es ist natürlich eine Branche, wo sehr viel Geld auch umgesetzt wird und gemacht wird und ich habe aber nie selber, Gott sei Dank, diesen Druck gespürt, dass ich da jetzt irgendwie in die Bredouille komme, was machen zu müssen, was ich eigentlich gar nicht will. Aber vielleicht hatte ich da auch bisher Glück. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das so an mir liegt oder so, aber ich hatte immer den großen, großen Luxus, sei es am Theater oder sei es auch beim Film und Fernsehen, dass ich bestimmte Sachen auch mal ablehnen konnte oder so, weil sie mir nicht gefallen haben oder weil ich nicht dran geglaubt habe, dass das gut ist. Und hoffe, dass das so bleiben kann. Und würde auch nie jemanden zuvor machen, wenn der sagt, du, ich muss jetzt das machen, weil ich einfach mal Geld verdienen muss. Und das mache ich jetzt für die Jahresmiete irgendwie. Ja, also das gehört ja zu unseren Berufen irgendwie auch dazu, ne?
Ja, klar. Ich habe übrigens positive Erfahrungen mit den Öffentlich-Rechtlichen gemacht. Ich habe mal eine kleine Spielserie gemacht für den SWR hier. Da ging es um die Geschichte des deutschen Südwestens zusammen mit der Bettina Fächer. Da hatten wir so verschiedene Episoden und es begann also während der großen Pest 1347 bis 51. Und da habe ich im ersten Entwurf der Story habe ich etwas gemacht, was ich mich bei einem kommerziellen Spiele-Publisher nie getraut hätte. Ich habe nämlich direkt in der ersten Episode ein kleines Kind umgebracht. durch die Pest. Und ich dachte, ist okay, du probierst einfach mal aus. Die werden dir sagen, das geht nicht. Und dann änderst du das. Ich hatte auch schon Plan B. Aber das stand nie zur Debatte. Das blieb so. Die haben da nie was zu gesagt.
Also ich muss auch sagen, ich habe mit den Öffentlich-Rechtlichen sehr, sehr, sehr gute Erfahrung. Ich plädiere nur dafür, dass man wirklich kämpfen muss, dass das bleibt und besser wird
Also besser werden kann es immer.
Dass man vor allem auch das junge Publikum irgendwie wieder vor die Glotze kriegt oder in die
Streaming-Dienste
kriegt, ne, die Mediatheken kriegt, weil das Durchschnittsalter der Öffentlich-Rechtlichen im linearen Fernsehen ist bedenklich. Furchtbar. Das liegt, glaube ich, bei der ARD bei 64 und beim ZDF bei 62. Und dann kann man jetzt
würde ich das noch senken, wenn ich es mir anschauen würde, ja.
Also ich habe ein paar gute Sachen gesehen in letzter Zeit in öffentlich. Ich glaube, Slowborn war eine recht erfolgreiche kleinteilige Serie. Ich glaube, die hat jetzt auch eine zweite Staffel bekommen. Ja. Die ist, glaube ich, auch ganz gut angekommen, gerade auch beim jüngeren Publikum. Die wurde aber auch durch Kino Plus bei den Rocket Beans gefeatured. Da war der Regisseur, glaube ich, zu Gast oder der Drehbuchautor, ich bin mir jetzt nicht sicher, oder beide sogar. Also, aber trotzdem mangelt's, wie ich finde, immer noch an der großen kreativen Vision bei den Öffentlich-Rechtlichen. Das, was Netflix, ich sag mal, zumindest bis vor 2-3 Jahren für mich immer noch ziemlich deutlich gemacht hat. Ich meine, so eine Serie wie Dark, ne, da hast du ja nun prominent mitgespielt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas bei im ZDF oder in der ARD möglich gewesen wäre. Alleine schon, was das Produktionsbudget angeht. Also, die sah ja unglaublich teuer aus, die Serie. Und hatte zumindest gefühlt hatten die Drehbuchautoren einen Freifahrtschein. Also das verzweigt sich ja so. Also ich meine, wenn du da nicht aufpasst, dann bist du ja so nach 3 Folgen raus und verstehst gar nichts mehr. Und das war ja einfach eine geniale Reise über 3 Staffeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas vom ZDF oder von der ARD realisiert hätte werden können.
Aber es wär doch toll, ne? Und es ist ja so, dass
auf jeden Fall
dass sie durch diese durch diese Finanzierung eigentlich die Möglichkeit auch haben, sowas zu machen. Sie müssten einfach anfangen, sich das zu trauen. Oder es ist auch mein Glaube und meine Hoffnung, dass das irgendwann passieren wird. Weil sie können das eigentlich. Die hätten auch vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren ein Netflix erfinden können, wenn die sich alle mal einig wären mit den Mediatheken und wie man sozusagen eine Oberflächennummer hat für alle Online-Angebote, die Öffentlich-Rechtlichen haben, die zum Teil ja großartig sind. Also Slowborn fand ich auch eine super Serie. Es gibt so viel tolle Sachen versteckt und man sucht sich aber tot, weil es irgendwie beim SWR oder beim WDR oder beim MDR oder weil jede Länderanstalt und dann noch das ZDF und die ARD und es gibt ja gar keine gemeinsame Oberfläche, das wollen sie jetzt irgendwann machen. Ja. Aber es ist unfassbar, das ist viel, viel zu spät. Ne? Das hätten die vor 10 Jahren das Geld in die Hand nehmen können, was sie ja haben und das einfach mal entwickeln können. Netflix hat es ja auch hingekriegt. Ne?
Und warum haben die so eine große Angst vor Genre-Serien oder Genre-Kino? Also ich habe so das Gefühl, gerade was so einen fantastischen Bereich angeht, zu dem Herr Dark nun auch gehört hat, das, wo man ja auch junge Menschen mit abholen könnte, ne? Also wenn es nicht immer so die 0815 Tatort Whodunit-Handlung ist, sondern vielleicht auch wirklich mehr ins fantastische Genre rüber reicht. Aber da haben die öffentlich-rechtlichen Sender auch gefühlt. Ich habe einmal eine Tatort-Folge gesehen zu Halloween 2018, die irgendwie ein Supernatural-Element hatte und habe mich einfach vor Fremdscham ins nächste Zimmer geflüchtet. Also das konnte man nicht aushalten. Also das hat man einfach nicht ich weiß nicht, ich kann mir das, stehen die Länder sich da gegenseitig im Weg, also die Bundesländer, gibt es da kein gemeinsam übergreifendes Kreativkonzept, sitzen da die falschen Leute an den richtigen Stellen, ich habe keine Erklärung.
Ich glaube, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht das Thema verlieren, ich glaube, die Öffentlich-Rechtlichen wären mal ein anderer Podcast, Dennis.
wie er mir einfach wieder den Saft abdreht.
Ich kann ja die Bettina Fächer mal anfunken und
ich sehe da auch eine Riesenchance. Ich sehe da auch eine Riesenchance und ich glaube auch, dass das kommen wird. Ich sehe das ja auch bei meinen Kindern, ne? Also das wird schon passieren. Es ist halt, glaube ich, einfach ein großer Kahn, ne? Und der ist halt wirklich über Jahrzehnte geschippert und den jetzt mal auf einen anderen Kurs zu bringen, das dauert, ne? Und dann Ich möchte halt die Hoffnung da auch nicht verlieren, weil ich es unfassbar wichtig finde, solche Filme auch wie, ich meine, Summe meiner einzelnen Teile war der SWR mit drin, ne? Oder Nackt unter Wölfen, ein KZ-Film, das hätte nie ein freier Produzent machen können, weil er gesagt hätte, das guckt sich keiner im Kino an. Also das muss man auch mal wirklich loben. Es passieren ja sehr, sehr viele Sachen, die man im linearen Fernsehen nicht mitkriegt, ja, also gerade die ganzen Kino-Koproduktionen und so, oder auch viele Serien, die auf Netflix laufen mittlerweile, sind öffentlich-rechtliche Produktionen gewesen. Also es passiert schon was, aber ich würde mich halt freuen, wenn ich das noch erlebe, dass noch viel, viel mehr und viel, viel schönere Sachen passieren. Das wäre toll.
Ja, definitiv. Ich will noch mal ein bisschen zurückkommen auf die Sache mit der Politik beziehungsweise mit dem gesellschaftlichen Einfluss. Inwieweit kann für dich Kunst das überhaupt? Inwieweit hat Kunst den Auftrag dazu? Wer ratifiziert diesen Auftrag und wo sind die Grenzen der Möglichkeiten?
Ich sag mal so, also Kunst kann das. Da gibt es ja viele Beispiele, wo das passiert ist, ja, oder wo Dinge sich entwickelt haben. Aber ich finde es halt wichtig, dass man, also ich bin kein Verfechter, ja, der ostdeutschen Auffassung oder der DDR-Auffassung, dass hier Bitterfelder Weg und greift zur Feder, also dass man sozusagen der Kunst einen Auftrag gibt. Ich finde, man, also das Schönste, was dir passieren kann, ist, dass du einen Abend über Rio Reiser machen willst, weil du Rio Reiser so toll findest. Und sozusagen zu dem eine Verbindung hast und zu Thomas Brasch und dass man dann einen Theaterabend kreiert und dann macht man das wirklich aus so einer, also gar nicht mit einem politischen Hintergrund, den man da oder einem erhobenen Zeigefinger oder einem erzieherischen Finger, sondern einfach, man beschäftigt sich mit diesem Menschen, man beschäftigt sich mit seiner Musik, mit seiner Kunst, mit seiner Zeit, innerhalb seiner Zeit, seines Zeitfensters. Und daraus entsteht ein Abend, der aber dann für die, die sich das angucken, irgendwie hochpolitisch ist. Das ist das Schönste. Und da kann Kunst sehr viel. Oder Dennis, ich kann ja das schöne Beispiel mal erzählen, dass ich über das Theater sozusagen zu den Onkels gekommen bin. Also ich war überhaupt kein Onkels-Fan früher und habe sozusagen mal über eine Regisseurin, die Mareike Mikat, die sozusagen eine ganz enge Beziehung zu den Onkels hatte, weil die Onkels ihr in einer Zeit nach der Wende unfassbar geholfen haben, weil es sie gab. Einfach nur, weil es sie gab und weil sie die Musik gehört hat. Und die ist eine ganz tolle Regisseurin mittlerweile und die wollte einen Abend machen, in dem sie erforscht, warum die Onkels sozusagen also gerade auch im Osten so nach der Wende so unheimlich populär geworden sind und es in jedem Bereich, egal ob da jemand bei Ikea arbeitet oder was weiß ich, du Onkels-Fans hast, die auch irgendeine Geschichte mit dieser Band haben. Und das wollte sie erforschen mit einem Theaterstück. Und in dem Theaterstück habe ich die Hauptrolle gespielt. Das hieß Fans mit Z. Und bin darüber eigentlich zu den Onkels gekommen, mich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Und das ist was, wo ich sage, das ist natürlich ein hochpolitischer Abend geworden, aber letztendlich ging es der Regisseurin eigentlich um die eigene Aufarbeitung dieser Zeit, ja, so Anfang 90er bis Ende 90er mit den Onkels und was das so in ihrem Leben bewirkt hat und wo sie sagt, sie wäre wahrscheinlich nie Regisseurin geworden, wenn es die Band nicht gäbe, ne? Und
ist ja hochpolitisch auch.
Total, aber es hat aber im Grunde nur was mit ihr selbst zu tun, das meine ich, ne? Und ist aber ein hochpolitischer Abend geworden, weil es natürlich in die gesamte Historie des Anschlusses der DDR in den Westen eingegriffen hat und ne, wir hatten keine Eltern, wir hatten die Onkels, weil die Eltern mit ihrer Arbeitslosigkeit beschäftigt waren und mit diesem neuen und überhaupt in dieses neue System reinzukommen und keine Zeit mehr für ihre Kinder oder für die Erziehung ihrer Kinder hatten, so. Also das meine ich mit politisch, ne? Also ich bin kein Verfechter eines politischen Theaters, wie es die 68er vielleicht gemacht haben oder wie es in der DDR auch passiert ist, sondern ich finde,
wirkt auch eher das Gegenteil. Also ich hatte immer den Eindruck, wenn ich mir im Deutschunterricht ein Brecht-Stück antun musste, und ich mag Brecht sehr heute, ja, genauso wie ich heute Kafka verehre.
Richard David Brecht?
Nein, nicht der. Berthold David Brecht.
Ach der.
Ich hatte immer das Gefühl, mir soll jetzt hier eine Meinung aufoktroyiert werden, wobei das ja eigentlich gar nicht im Brechtschen Theater, vor allen Dingen in seinen Lehrstücken, ja gar nicht so vorgesehen war, sondern da sollte ja das Publikum selbst durch Diskussion auf das Ergebnis kommen, auf das Richtige. Und das war ja durchaus offen angelegt als offene Kunstform. Und weil das aber bei uns im Deutschunterricht oder Geschichtsunterricht oder wie auch immer dann vorgegeben war, wie das zu enden hat, fühlte ich mich letzten Endes bevormundet. Und das habe ich nicht gemocht. Weswegen ich in meiner Kindheit sogar ein halbes Jahr in der Jungen Union war, weil alle um uns herum rot waren in Nordrhein-Westfalen. Aber man lernt ja auch dazu später. Aber was mich jetzt daran fasziniert, ist, eine ganz ähnliche Konstruktion haben wir in der Spieleindustrie, wo es auch immer heißt, ja, Gamification oder Serious Games. Man muss Lehrinhalte, muss man dann eben, kann man eben über spielerische Mechaniken viel besser den Leuten beibringen als ohne. Und es hat sich gezeigt, das stimmt überhaupt nicht. Die Leute lernen etwas, was sie lernen sollten, in dem Augenblick, wo sie gar nicht merken, dass man ihnen das beibringt über das Spiel. Das heißt, gute politische Kunst ist Kunst, die möglicherweise gar nicht auf diesen politischen Effekt abzielt, sondern den als Teil der Gesamtästhetik irgendwo miterzielt.
Beziehungsweise im absolut brechtschen Sinne sozusagen, ja, der Zuschauer das über den Abend, den er da erlebt, für sich mitnimmt und,
ja,
und
genau,
man gar genau nicht bewusst auf der Bühne, sondern da Brecht war es ja auch diese Distanz sozusagen zu den Figuren und zu der Geschichte immer etwas ganz, ganz Wichtiges, ja, ne, glotzt nicht so romantisch, also da ging es ja um so ein Wachrütteln, ja, zu sagen, ja,
genau,
wir wollen hier nicht Tränen produzieren, sondern ihr seid euch das jetzt, geht damit nach Hause und diskutiert zu Hause drüber, ja, oder vielleicht auch mit uns, aber also die, ja, ne, auch im Sinne von Jonathan Mese, der ja auch sagt, also der hat ja so diese These, ne, Kunst ist nicht politisch, die könnte ich auch unterschreiben. Und trotzdem ist Meses Kunst hochpolitisch, ja, obwohl er selber sagt, meine Kunst ist nicht politisch. Und sie ist aber hochpolitisch, ne? Also wenn Mese einen Hitlergruß bei einer Pressekonferenz als Kunstperformance macht, dann ist das hochpolitisch. Und dann hält er in dem Moment den Leuten den Spiegel vor, obwohl er vielleicht sagt, ich bin in dem Moment gar nicht politisch gewesen, ich bin Jonathan Mese gewesen, der Künstler. Ne? Also das meine ich so.
Ja.
Ja, diese Phrase des unpolitisch Seins, jetzt, er meint es ja ganz anders, aber das hört man ja häufig auch in der Musik, wo ich mir oft denke, naja, kommt Leute, jetzt seid mal intellektuell ein bisschen redlich, eure Musik ist politisch, oder auch in der Spieleindustrie, wenn irgendein neues Kriegsspiel rauskommt und die Macher da aber sagen, also es ist kein politisches Statement, aber im
das
Grunde
ist aber
genommen
was anderes.
Ist es das einzige Spiel.
Das ist was anderes, weil die Macher sagen das, um keine Kontroverse zu haben und weil die PA-Abteilung denen gesagt hat, ihr sagt jetzt, dass das nicht politisch ist.
Ja. Ja, das, aber die Musiker sagen es auch, um keine Kontroverse bei ihren Fans zu erzeugen.
Das ist nicht die Perspektive des Künstlers, der sagt, mir geht es erstmal nur um die Provokation als künstlerische Handlung. Da ist noch keine,
ja,
da
okay,
ist keine
ist
politische Intention dabei, indem ich die Leute jetzt über den Faschismus aufklären möchte oder was weiß ich nicht. Sondern es geht um die Provokation. Ich will sehen, wie die reagieren, wenn ich da mit dem Hitlergruß stehe. Ja,
ja. Ja, ja.
So ein bisschen wie, nehmen wir mal an, dieses Ich bin wieder da. Das wäre nicht tatsächlich Hitler gewesen, der in dieser Geschichte da war, sondern tatsächlich unseren Aktionskünstler, der da auftritt als Hitler und dann dadurch die Redaktion durchgereicht wird. Als jemand, der hinterher sagt, ey Leute, das war alles nur eine Verarsche. Ich wollte mal sehen, wie ihr reagiert und ihr habt mir genau gezeigt, wie faschistisch durchseucht ihr immer noch seid. Ja, als Kunstobjekt. So.
Das hat ja der Film gemacht.
Das hat der Film gemacht.
Weil die wirklich dann mal, der ist ja entstanden, als Pegida losging.
Ja.
Und es gibt Aufnahmen in dem Film, wo die durch Dresden oder durch irgendwelche Orte fahren mit dem Hitler hinten drin sozusagen und der winkt und die winken zurück. So.
Ja, das ist wirklich, das ist so. Das
Aufnahmen
ist wirklich so krass.
Wirklich, entstanden. Ich weiß nicht mehr wo, aber das hat mir der David Schnendt mal erzählt. Und das ist natürlich gespenstisch, wenn das dann plötzlich, was du beschreibst, dass dann im, ne, es war ja ein Schauspieler, in dem, es war ja nicht der echte Hitler, der da im Auto saß, dann plötzlich man merkt, okay, was geht denn jetzt ab?
Ja. Jetzt also politisch ist nicht die Kunstaktion, politisch ist die Reaktion des Publikums auf die Aktion.
Die machen es zu einer politischen Aktion natürlich, ja. Klar. Ja? Hat der Oliver Mansucci, wird er so richtig ausgesprochen?
Mansucci.
Ja, ja. Aber auch wirklich gut gespielt, mit Hochgenuss. Ihr habt ja auch zusammen in Dark gespielt. Er durfte dich mit einem Ziegelstein verprügeln.
Genau, genau.
Wie fühlt sich das an, wenn man mit einem Ziegelstein verprügelt wird?
Das hört man ja nicht richtig. Das sieht man so aus dann im Film.
Mensch, wir quatschen schon eine Stunde, ich könnte noch eine Stunde weitermachen. Ich habe aber, wenn es deine Zeit erlaubt, Peter, noch eine, habe ich zumindest noch eine kurze, ein kurzes Themengebiet, das ich gerne nochmal eben besprechen würde, nur wenn es deine Zeit erlaubt. Jetzt ist es ja so, gefühlt gibt es in Deutschland in der schauspielernden Zunft zwei Leute, die ganze Sonne abbekommen und die gefühlt irgendwie so ein bisschen Hollywood nach Deutschland gebracht haben, nämlich Til Schweiger und Matthias Schweighöfer. Von Til Schweiger, also das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, schauspielerischen Künsten halte ich jetzt nicht so viel. Schweighöfer habe ich schätzen gelernt in den letzten Monaten, auch Corona sei Dank. Wie schwer ist es für dich, aber auch für viele andere Kollegen, die mit so viel Talent und mit so vielen guten Rollen schon gesegnet waren, dass auf euch gefühlt so wenig Sonne für euch so wenig Sonne irgendwie und Rampenlicht auf euch abfällt, wie für ganz, ganz wenig andere deutsche Schauspieler. Und woran liegt das? Also, woran liegt es, dass Deutschland keine richtigen Hollywood-Stars hat? Also der Vergleich hinkt natürlich, aber ich denke, du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das liegt hauptsächlich daran, dass der deutschsprachige Raum relativ klein ist. Ne? Also uns kommt das zwar immer riesig vor, aber letztendlich, es gibt, ich weiß nicht, Schweiz, Österreich, Deutschland, so, das ist eigentlich der Markt. Ne? Und das ist für Vermarktung oder für 200 Millionen Budgets einfach ein viel, viel zu kleiner Markt. Und das ist der Unterschied zu Hollywood oder auch zur indischen Bollywood, also in Indien ist ja auch, ist ja die, ich glaube, die größte Filmindustrie der Welt. Die ist noch vor Hollywood. Und die haben einfach größere Märkte, für die sozusagen kalkulieren können und für die Dinge vermarkten können. Und dadurch entsteht natürlich auch Weltstars anders als die hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum entstehen könnten. Ja, und dann glaube ich, dass es, das ist mir so in Österreich immer, ich habe auch viel in Österreich gearbeitet, aufgefallen, dass die Menschen dort einen ganz, ganz anderen und wirklich auch tolleren Umgang haben mit uns KünstlerInnen. Also die lieben ihre Schauspieler und Schauspielerinnen in Wien, wenn man da als an der Burg spielt und man braucht eine Wohnung und man kommt dann dahin, dann nehmen die einen, weil man Schauspieler ist, für die Wohnung.
In Deutschland ist das Ablehnungsgrund Nummer 2 nach Ausländern.
In Deutschland ist es genau andersrum. Wenn du in Berlin am Deutschen Theater spielst und eine Wohnung suchst oder auch irgendwie gut, dann ist das Ablehnungsgrund Nummer 2, die Wohnung nicht zu kriegen. Und das ist... Und ich glaube, daran liegt es auch ein bisschen. Und dann.
Das ist traurig eigentlich, ne? Sehr traurig.
Dann finde ich ja, dass Til Schweiger oder auch Matthias Schweighöfer ein Genre sehr, sehr gut bedienen und auch das wirklich gut machen, die deutsche Komödie, was aber letztendlich auch das einzige Genre ist im Kino, wo man eigentlich noch richtig Geld verdienen kann und auch Zuschauerzahlen kriegt. Die haben ja regelmäßig die besucherstärksten Filme. Und das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass der gesamte andere Bereich im Kino völlig unterbelichtet ist. Also auch Genrefilme, na, wie du, was du sagst, Supergirl und was weiß ich, Supernatural und was weiß ich. Und das hat, da ist, glaube ich, die letzten Jahrzehnte in der Kinolandschaft ganz, ganz, also viel, viel zu wenig passiert, dass große, gute Kinofilme, die eben mal keine Komödie sind, sondern ein Thema haben, was weiß ich, irgendwie überhaupt gemacht wurden. Und das liegt an der deutschen, es gibt in dem Sinne keine große Filmindustrie, außer in den Bereichen, wo ich sage, ne, also Til Schweiger oder Elias Mbarek ist ja auch die Filme, wo der mitspielt, ne?
Ja, stimmt, den habe ich natürlich vergessen. Ja.
Also es gibt sozusagen.
Ist wahrscheinlich auch so ein.
Ja, sorry. Es gibt sozusagen, es gibt schon große Produktionsfirmen, die machen auch, die produzieren teilweise auch internationale Filme oder auch amerikanische Filme in Koproduktion. Ja, also die Konstantin und so, wenn man mal guckt, was die macht, das ist schon Wahnsinn. Aber das gesamte, der gesamte Mittelbereich in der Kinolandschaft wird von den Leuten dann auch nicht gesehen. Und dann haben die Kinos natürlich Angst, die ja auch ums Überleben kämpfen, solche Filme reinzunehmen, weil sie sagen, ich lasse dann lieber Matrix 4 laufen, weil ich da habe ich einen vollen Saal, als irgendwie die Summe meiner einzelnen Teile, weil da der Saal nur ein Drittel voll ist. Ne? Also das bedingt sich so gegenseitig. Und da habe ich gerade auch keine Lösung für, wie das besser werden könnte. Ne? Also weil die Corona-Pandemie hat natürlich den Kinos jetzt nochmal so ein, also der Kinolandschaft so einen Genickschuss gegeben, weil das ja immer das Erste war, wie die Theater auch, was zugemacht wurde und irgendwie trotz guter Konzepte und was ich auch für falsch gehalten habe immer, ja, sozusagen. Ich finde, man hätte ja mal einmal die Kinos und Theater zumachen können, dann hätte man mal BMW, Porsche, VW zumachen können. Also man hätte das ja mal abwechseln können, was man zumacht in den Lockdowns und nicht immer nur die eine Branche. Und das, da wird man jetzt sehen, wie das sich die nächsten Jahre entwickelt, einfach.
Na, man hat ja nicht nur, das verstehe ich zu 100%, man hat ja nicht nur die Kinos zugemacht, sondern man hat ja dann auch noch die Filme, die dort eigentlich gelaufen wären, in Streaming gepackt, ne, und gesagt, so, wir wollten den neuen Disney-Film, könnt ihr jetzt nicht im Kino gucken, dann zahlt 15 Euro, könnt ihr zu Hause gucken. Hat die Kinos natürlich damit doppelt geschädigt. Und das ist ja teilweise immer noch so, dass die Filme gar kein richtiges Verwertungsfenster mehr fürs Kino haben, sondern sozusagen 2 Wochen nach Kinostart irgendwo im Download oder im Stream sind.
Das liegt aber
was würdest du denn sagen?
Das liegt meines Erachtens auch daran, dass das Kino heute nicht mehr der Ort ist, an den ich gehe, um mich mit irgendetwas ernsthaft zu beschäftigen. Ich gehe ins Kino mit Popcorn, Cola, vielleicht einer Flasche Bier statt Cola, und will mich leicht unterhalten. Niemand geht dahin, um irgendwelche Probleme zu wecken. Das Ambiente ist heute in diesen großen Kinozentren gar nicht mehr da. Und das sind ja die Einzigen, die überlebt haben. Dafür gehe ich dann viel lieber ins Theater. Ja, also wenn ich mir Faust angucken will, eine Inszenierung, dann gehe ich ins Theater, wenn ich was Ernsthaftes mir anschauen will. Mit dem Ergebnis, ich war wahrscheinlich in den letzten 3 Jahren mehr im Theater als im Kino.
Aber das ist das, sozusagen, das hat was mit einer verlorenen Kultur zu tun.
Ja,
das, genau. Warum auch immer das passiert ist, aber, und das finde ich wirklich schade. Also, das wenn man da mal, wenn man ja, da mal nach Frankreich guckt oder so, ne, also es gibt schon noch europäische Länder, die jetzt auch nicht so einen riesen Absatzmarkt haben, aber wo es eine ganz andere Kino- und Filmkultur und Landschaft auch noch gibt, ne, und das hat in Frankreich, glaube ich, auch wirklich was damit zu tun, dass dort, also ich weiß zum Beispiel, dass die eine Quote für französische Musik beim Radio haben. Also dass man, ich weiß jetzt nicht, wie die ist, ob man irgendwie 50% muss französische Musik sein oder so. Aber dadurch erreichst du natürlich, dass die Radiosender eben auch einen Anteil an französischer Musik haben. Wenn man sich überlegt, wenn man einen deutschen Radiosender hört, was da überhaupt noch an deutscher Musik läuft. Na, also egal, ob das jetzt auf Englisch ist oder ich will jetzt gar nicht hier für... Ne, aber sozusagen an Musik, die hier entstanden ist und gibt ja wahnsinnig tolle Bands, die eigentlich überall laufen müssten, weil sie so toll sind. Ja. Und da haben wir irgendwie, sind wir irgendwo mal falsch abgebogen und jetzt muss man überlegen und gucken, ob man das wieder kitten kann oder ob da wieder.
Darüber haben wir schon einen Podcast gehabt tatsächlich und wir waren uns dann einig, es geht halt im Radio darum, dass die Leute nicht abschalten. Das ist das Wichtigste, ja. Und da ist natürlich irgendein schwieriger Song, der da mal kommt, der herausfordernd ist, sorgt dafür, dass die Leute vielleicht abgelenkt werden von dem, was sie eigentlich tun und dann sagen, komm, aus, damit ich mich hier konzentrieren kann und schon fällt die Quote. Das Radio kommt seinem öffentlich-rechtlichen Auftrag noch viel weniger nach heute als, meines Erachtens, als das Fernsehen. Aber jetzt sind wir wieder beim öffentlich-rechtlichen. Und ja, die Bands, die ich heute mag, die neueren Bands, die ich heute mag, die laufen alle nicht im Radio. Das ist ganz klar. Aussichtslos. Eine wurde jetzt dezidiert abgelehnt beim ESC und nicht in den Endausscheid genommen, von der ich sicher bin, dass sie unter die Top 10, wenn nicht die Top 5 gekommen wäre. Aber gut, war halt nicht radiotauglich, der Song. Es war von den Siegersongs war keiner radiotauglich. Auch im letzten Jahr nicht. Wann ist Måneskin gelaufen im deutschen Radio? Aber eine Weltkarriere machen sie gerade. Ich glaube, Dennis, hast du noch eine Frage?
Ja, ja, eine habe ich noch.
Das ist die letzte jetzt.
Die letzte. Peter, Dark als Beispiel nochmal herangezogen, weil Netflix. Was denkst du, also ich meine, ich finde es ja schon mal stark, dass das international vermarktet wird. Ne? Dann bist du in Amerika gedubbt wahrscheinlich oder mit Untertiteln zu sehen in Dark und deine ganzen Schauspielerinnen und Schauspielkollegen ebenfalls. Öffnet, kann das Türen öffnen auch für eine internationale Karriere? Ich denke da auch an diese sensationell gute Serie, die auf Netflix lief, How to Sell Drugs Online Fast. Das war ja auch wirklich eine tolle deutsche Serie mit viel, viel Witz und mit viel Esprit. Kann das Türen öffnen auch für den internationalen Markt? Gibt es vielleicht sogar schon Leute, die du kennst oder vielleicht sogar du selbst, die schon internationale Angebote bekommen haben?
Ich muss ehrlich sagen, ich weiß das nicht. Das ist eine Frage, die ich gar nicht beantworten kann, weil ich es wirklich nicht weiß. Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn das Leuten gelingt, da mal irgendwie zu drehen oder hätte da natürlich auch Bock drauf, aber ich muss natürlich auch sagen, ich bin als Schauspieler auf meine Sprache angewiesen und ich könnte im Englischen wirklich, ich kann da natürlich keinen Muttersprachler spielen oder so, weil das nicht meine Muttersprache ist. Ne? Also so insofern begrenzt sich das natürlich erstmal, wofür man da überhaupt in Frage käme. Und es gibt natürlich durchaus durch die deutsche Filmförderung viele amerikanische Produktionen, die mittlerweile hier in Deutschland drehen, weil die einfach sehr viel Geld dafür bekommen und die Wirtschaft ankurbeln. Das ist dann eher eine Wirtschaftsförderung als eine Filmförderung. Und da spielen schon immer mal dann Leute mit, ne? Oder jetzt Max Riemes bei Matrix 4 macht er auch ganz toll. Also das gibt's schon. Also Max Riemes ist so ein Beispiel. Der hat was war denn das Erste, was der international gemacht hat? Auf jeden Fall ist er jetzt, taucht er da bei Matrix auf. Das ist toll, aber ich muss jetzt auch gestehen, ich würde das natürlich liebend gerne machen, aber ich habe keine Ahnung, wie man das hinkriegt oder das wundert mich eh bei mir, dass ich das überhaupt alles so hinkriege. also wenn mich Leute fragen, ja, wie machst du das oder Jüngere, und dann muss ich immer sagen, ich weiß es eigentlich gar nicht, ich weiß es bis heute nicht, ich habe das ganze System eigentlich bis heute nicht durchschaut und freue mich natürlich unheimlich, wenn ich arbeiten darf, weil ich meine Arbeit sehr, sehr gerne mache. Aber so richtig wissen tue ich das nicht. So.
Und damit sind wir eigentlich fast bei meiner steilen These am Anfang, ne? Man schafft sich mit seinen Kunstwerken ein Exoskelett in der Hoffnung, dass man irgendwann mal hineinwächst und versteht, was man da getan hat.
Genau, ja. So kann man es sagen, ja.
Ja, genau.
Peter, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Fast wieder 80 Minuten. Ich danke dir für deine Zeit und hoffe, es hat dir ein wenig Spaß gemacht mit uns.
Ja, vielen Dank euch, dass ich hier sein durfte und irgendwie bis bald, ne?
Ja, das denke ich und hoffe ich vor allen Dingen auch, dass wir uns dann vor allen Dingen bald mal live treffen.
Endlich, genau.
Nach so vielen Monaten. Wolfgang, natürlich auch ein Dankeschön an dich.
Ich bedanke mich noch bei Peter. Das war für mich hochinteressant. Viel gelernt. Danke.
Ja. Und natürlich ein Danke an unsere ganzen Unterstützerinnen und Unterstützer. Die können diesen Podcast jetzt hier hören und alle anderen sollen gefälligst abonnieren und uns mit 5 € bei Steady unterstützen, denn da gibt's ganz, ganz viel tolles Bonusmaterial. In diesem Sinne, Freundinnen und Freunde, das war Leider geil mit Peter Schneider. Uns hat's großen Spaß gemacht. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Adieu.
Tschüss.